Grüß Sie. Heute noch einmal ein Gespräch aus dem Jahr 2017, mit dem wir den Sänger und Musiker Klaus Lage zu seinem 75. Geburtstag gratulieren. Meine erste Frage an ihn war damals, Herr Lage, was ist Ihre liebste Tageszeit?
Die blaue Stunde gehört unter anderem dazu, das ist wohl wahr. Das kommt ja immer darauf an, ob die Nacht sich verabschiedet oder die Nacht sich ankündigt. Entweder man ist noch wach oder schon. Es kommt immer darauf an. Ich finde es eine ganz schöne Zeit, weil wenn man wach ist, gehen einem doch einige Gedanken durch den Kopf. Und da kommt manchmal ein paar ganz schöne Sachen raus.
Stefan Parisius im Gespräch mit
Klaus Lage zur blauen Stunde.
Schön, dass Sie da sind. Zur blauen Stunde, das war Fishing jetzt, weil so heißt das neue Album, also ein völlig origineller Gesprächseinstieg. Aber interessant finde ich ja, dass Sie tatsächlich die am Morgen auch damit meinen.
Ja, das kann durchaus auch passieren. Manchmal wird man ja früher wach, als einem lieb ist. Und der Partner oder die Partnerin schläft noch und man sinniert über die Dinge, die ja auf einen zukommen oder die gerade gewesen sind. Also das passiert durchaus, aber ist natürlich auch, wenn der Tag sich verabschiedet und man in den Abend reingleitet, ist natürlich auch eine attraktive Zeit.
Ja, das ist immer so zwischen Sonnenuntergang und einmal so 17:33, heute Sonnenuntergang.
Ja, also, aber das darf man ja nicht so eng sehen.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist so offensichtlich auch morgens, dass diese blaue Stunde ja für Melancholie eigentlich steht.
Eher, ja, also weil man da doch gedankenversunken ist und nicht jetzt, sagen wir mal, sich den neuesten Witz überlegt oder irgendwie einen Gag ausdenkt, sondern das ist ja eigentlich ein bisschen den gedankenfreien Lauf zu lassen und was einem im Augenblick bewegt und was man für wichtig hält oder was einem gerade einfällt.
Sind Sie ein melancholischer Mensch insgesamt?
Durchaus, ja, aber ich meine, ich will meine positiven, humoristischen Seiten nicht verleugnen. Aber ich habe durchaus auch diese Phase, wo man nachdenklich ist und wo man doch vielleicht beide Seiten der Medaille auch mal ankaut.
Dabei stehen Ihre großen Hits aus den 90er Jahren ja eher für 80er Jahren, eher doch für Partykracher.
Naja, das kann man so sehen. Das eine ist zumindest ein Partykracher geworden. Aber Erfolg, sowohl tausendmal berührt als auch Faust auf Faust oder Monopoly oder diverse andere Lieder, das ist natürlich was Wunderschönes und das, was man als Musiker natürlich auch anstrebt. Aber es hat wie eben halt auch immer auch eine Kehrseite, weil Ruhm ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, dass man bekannt wird, Geld verdient und einfach beliebt ist, sondern man wird dann öfter auch gefragt, wo man gar nicht gefragt werden will.
Wo Sie die drei gerade erwähnt haben, Faust auf Faust, Monopoly und tausendmal berührt, also die zwei unserer Hörer, die Sie nicht kennen, die erinnern sich jetzt.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht, und es hat Zoom gemacht. Faust auf Faust, hart, ganz hart. Alles das kannst du verdauen, doch gib zu, zart, ganz zart, hat ihre Hand dich umgehauen.
Also das waren die drei, die großen drei von Klaus Lage, von unserem Gast heute. Da war von Melancholie wenig zu hören. Ist das eine Alterserscheinung auch, dass man tatsächlich, oder merken Sie das auch, dass Sie im Laufe der Zeit einfach nachdenklicher werden?
Selbstverständlich. Es wäre ja noch schöner, wenn ich mich mit zunehmendem Alter nicht mehr reflektieren würde. Es gibt ja auch mehr Gelegenheiten, sich zu reflektieren, weil man ja auch mehr erlebt hat. Und diese Lieder sind ja in den 80er Jahren entstanden, wo man eben voll im Saft ist und eben halt auch als Rockmusiker alle Bühnen, die einem zur Verfügung standen, bespielt hat. Dann gibt es natürlich dann auch da irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ich möchte mal was anderes machen, mich anders entwickeln. Dann habe ich dann Duo-Konzerte gemacht mit meinem Pianisten, also eigentlich das genaue Gegenteil, also die totale Reduzierung nur auf ein Instrument, ein Klavier und eine Stimme, was sehr schön war und sehr angenehm war. Dann habe ich Hörbücher produziert, habe ein Label gegründet. Also ich habe dann einmal auf die andere Seite des Schreibtisches geschaut und mich da ausprobiert. Das war spannend, das habe ich gern gemacht. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man dann später, wenn man darüber reflektiert, dass man eben auch mehr erlebt hat und natürlich auch älter geworden ist, klar.
Ja, das bleibt nicht aus dabei. Sie wollten auch mal Italienisch singen, gell?
Habe ich auch.
Haben Sie?
Ich habe mit Irene Grandi, eine wunderbare italienische Sängerin, die auch ein relativ großer Star in Italien geworden ist, neben Laura Pausini. Mit der habe ich weil ich das immer wollte, ein italienisches Duett gemacht, Weil du anders bist, Diversi.
Sprechen Sie Italienisch? Oder war das dann mit Ablesen und Lautmalerei?
Das war mit Ablesen und mit Coaching von Irene. Das wünsche ich jedem, wer mal von Irene gecoacht wurde, der darf sich dankbar schätzen.
Vorgesehen war 2017 an dieser Stelle ein anderer italienischer Song. Wir waren live auf Sendung und so konnten wir Irene Grandi im Duett mit Klaus Lage nicht aus dem Hut zaubern. Aber bei dieser Wiederholung zu Ehren seines 75. Geburtstags schaffen wir das. Also Eccolo, die beiden mit Weil du anders bist.
Dunkelheit macht Kerzen hell, Kopf sagt langsam, Herz sagt schnell, innen weich wird außen hart, die Gegensätze sind es grad.
Luci fredde giù in città, che sa di gelo e velocità, dietro al vetro, al caldo, i fiori, i posti vivono gli amori.
Ich liebe, was du singst, weil du anders klingst.
È come un raggio di sole d'inverno, se il sole non c'è.
Ich liebe dein Gesicht, was anders lacht und spricht als ich. Und schöner ist, weil du anders bist, drum brauch ich dich. Das mit Mais und mit Tau, so kommt die Lust mit dem Tabu.
So ist das mit Männern
und mit Frauen, so bist du. Mancher meint, wie schön das wär, wär nur alle so wie er. Doch weil du anders bist als ich, gerade darum brauch ich dich. Ich liebe, was du singst, weil du anders klingst.
È come un raggio di sole d'inverno, se il sole non c'è.
Ich liebe dein Gesicht, was anders lacht und spricht als ich. Und schöner ist, weil du anders bist.
Irene Grandi im Duett mit Klaus Lage. Und diesen Song hier hatten wir 2017 ursprünglich gespielt. Sergio Camaiere, Il Mare.
Ma la onda d'estate, di onde bianche spruzzate. Tu com'è risalata col cuore, celeste di azzurri infiniti. I pianti, le anse stagnanti, le grandi piante bagnate, risate. T'ho amato tanto, le case arrugginite e il mare che li ha cullati lungo le rive chiare, è una canzone d'amore, il mare vita.
Sehr schön relaxed, ne?
Wunderbar.
Wunderbar.
Ja.
Viertel nach in 1:1 der Talk mit Klaus Lage, die italienische Version von Beyond the Sea, von dem Klassiker. War das so die Art von Musik, mit der Sie aufgewachsen sind in Soltau, in Düsseldorf?
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist schon sehr jazzig gewesen hier, was wir gehört haben, was ich sehr schön finde. Da bin ich später erst reingewachsen in diese Art Musik. Also früher in meiner Jugend, also mich hat immer als erstes, was Rockmusik anbelangt, war die erste Sirene, die bei mir anging, hat Little Richard auf den Knopf gedrückt. Und später dann natürlich in den 60er Jahren alle von den Beatles angefangen, über Kings und Animals und Stones und wie sie alle heißen.
Was das an Revolution war damals, kann man sich heute ja eigentlich kaum mehr vorstellen. Wie war das mit Ihren Eltern? Und Ihnen, haben die Musikleidenschaft geteilt oder waren das Langhaarige, die...
Nein, gut, mit den langen Haaren, das war dann ein anderes Thema, aber meine Eltern waren durchaus musikalisch interessiert, mein Vater war durchaus auch sehr belesen und meine Mutter konnte so eine Runde mit ihrer Quetschkommode und Akkordeon, die konnte so eine kleine Runde durchaus in Stimmung bringen und die konnte jetzt nicht groß Noten lesen, aber die konnte so ein paar Lieder, die sie eben so einfach gespielt hat, und das hat gute Laune verbreitet. Also von da habe ich da ein bisschen was mitgekriegt.
Und wann und wie haben Sie dann so richtig die Leidenschaft für Musik entdeckt?
Also ich habe immer gerne gesungen. Das war eigentlich für mich immer klar, dass meine Stimme mein Instrument ist. Und ich habe früh im Schulchor gesungen. Das hat mir, egal welche Lieder da waren, das hat mir in der Regel immer Spaß gemacht. Habe ich gerne gemacht. Und dann, weil wir es damals zumindest nicht ganz so dicke hatten, war mein Opa dann sehr hilfreich, der dann eben doch den entsprechend ausreichenden Zuschuss für die erste Gitarre beigesteuert hat. Und dafür sind ja Opas auch da, kann ich ja
voll. So, da wollte ich gerade
ja, mal. Ja, ja, ja.
Zack. Sparen Sie auch schon für Ihren Enkel.
Ja? Da ist nichts mehr zu sparen, das ist schon alles rausgehauen. Nein, das finde ich ist auch wichtig, aber mein Opa war damals schon jemand, der einen schönen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich mir meine erste Gitarre in Düsseldorf gekauft habe. Das war gut.
Haben Sie die noch?
Nee. Leider, die ist dann, ich meine, es war jetzt nicht so ein wertvolles Instrument, aber es war Das war jedenfalls das, was mir schon mal die erste Hornhaut auf den Fingerkuppen bereitet hat.
Und dann von Anfang an direkt in Bands?
Ja, ich hatte wir waren ein Duo, einer, der schon ein bisschen weiter spielen konnte auf der Gitarre, und der hat mir die ersten Griffe gezeigt, und wir haben bei uns in der Küche, weil die so ein Teil gekachelt war, da gab's einen schönen Hall, da konnten wir eben beide schon unsere ersten Lieder zusammen proben.
Mhm.
Das war spaßig.
Ja, aber trotzdem dann erstmal nicht eine Ausbildung direkt zum Rockstar, sondern zum Baustoffkaufmann.
Ja, ich wüsste auch nicht, wo man sich zum Rockstar ausbilden lassen kann.
Auch inzwischen geht es bestimmt.
Ja, das stimmt doch. Ja, ja, klar. Ja. Castingshows und alles. Ja, da ich nach der Schule eben jetzt nicht gleich ins Musikgeschäft einsteigen konnte, was ich gerne gemacht hätte. Ich hatte da schon eine Band, aber die hatte mehr so halb professionellen Charakter, und wir haben auch durchaus Auftritte gehabt, aber ja, irgendwo war das ja, das war ja Ende der 60er Jahre, und dann musste man eben halt auch einen Beruf
lernen. Was anständiges Kind.
So in der Art. Ja. Und das war dann, Großhandelskaufmann war dann, war naheliegend. Es gab einen großen Baustoffhändler in Soltau, bei dem ich dann eine Ausbildung versucht habe. Und da das mit der Band dann immer mehr zunahm, wurde das Interesse für den Baustoff-Großhandelskaufmann, ließ das dann doch spürbar nach. Hm. Und führte dann zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Chef. Und man hat sich dann in beiderseitigem Einverständnis. Oh, toll. Ja, doch, das hat mein Vater so hingekriegt. Ja, da war er gut.
Okay. Haben Sie es je bereut?
Nein,
überhaupt eine Ausbildung nicht fertig gemacht zu haben?
Nein, die Ausbildung habe ich ja nicht fertig gemacht. Ich habe eine andere Ausbildung. Ich bin ja dann Erzieher und Sozialarbeiter geworden, und das habe ich fertig gemacht. Das habe ich dann auch im Berufsleben dann auch
Der Kaufmann fehlt also nicht.
Nein, so. Das ist ja heute auch noch wichtig, dass man Plus und Minus
selbstverständlich
als betriebswirtschaftliche Grundlage zur Kenntnis nehmen muss.
Jawohl. Nach dem gegenseitigen Einverständnis sind Sie dann nach Berlin. Anfang der 70er, wenn in den Jahren Menschen in dem Alter nach Berlin gegangen sind, hatte das früher oft auch was damit zu tun, dass man da nicht zur Bundeswehr musste?
Damit hatte ich kein Problem, sondern ich bin vorher ja gemustert worden, und 1950 war ein starker Jahrgang, da haben sie nicht jeden genommen. Mich haben sie wegen Sehschwäche nicht genommen. Also, weil ich Brillenträger war, da hatten sie offensichtlich genug. Also ich musste da nicht diesen Umweg gehen und nach Berlin wegen Bundeswehr oder so. Das brauche ich nicht, sondern außerdem die Verbindung nach Berlin war schon familiär gegeben. Mein Vater ist Berliner, und von daher war die Affinität sowieso sehr groß da. Und das war ja auch spannend in der Zeit. Es war ja nicht nur wegen Bundeswehr oder sowas, sondern es war einfach eine sehr anziehungskräftige Stadt, weil es so diese Insellage hatte, und das war sehr spannend, und das hat mich gereizt.
Und da kam dann eben das mit dem Erzieher und Sozialarbeiter.
Genau.
Das war der Tagsüberlage und abends dann Kneipenmusiker.
Ja, nee, ich habe da schon eine Auszeit genommen. Also ich habe das nicht so einfach nur so nebenbei gemacht. Ich habe es, um überhaupt erstmal auszuprobieren, ob mir das gefällt, habe ich erstmal ein Jahr in einer Kindertagesstätte gearbeitet, also als sogenannter Helfer, und habe im Kinderhort gearbeitet, um einfach mal zu sehen, ob ich dafür erstens geeignet und zweitens Lust darauf habe. Und damals war das Credo ja beim Berufswunsch, was willst du denn machen? Ja, du irgendwas mit Menschen. Heute würden die Jugendlichen ja eher sagen, du irgendwas mit Medien.
Ja.
Bei uns war das eben damals anders, und das habe ich dann auch gemacht. Das hat mir gefallen, und dann hat man die ganz normale Ausbildung gemacht, studiert und dann auch eine staatliche Anerkennung gemacht. Und dann habe ich auch 3 Jahre in einem Kinderheim gearbeitet. Als ich dann anfing zu arbeiten, habe ich dann wieder Kontakte geknüpft und Musiker kennengelernt und mich dann wieder so ein bisschen da in eine Szene reinbegeben, und dann hatte ich eine Band.
Das war Sie waren dann erst im Berliner Rockensemble?
Genau.
Und irgendwann mal muss ja der Punkt da gewesen sein, wo Sie gesagt haben, so, jetzt schmeiße ich dann den Beruf und konzentriere mich ganz auf die Musik. Gab es da einen Auslöser?
Naja, wir haben so ein Konzept der intensiven Betreuung der Jugendlichen gehabt. Das ging durchaus auch in den privaten Bereich. Das heißt, ich habe auch Jugendliche mit nach Hause genommen, Weihnachten zum Beispiel und so Geschichten. Also das war schon ganz wichtig, sich da irgendwann mal zu entscheiden, weil wir auch jedes Jahr eine große Ferienfahrt gemacht haben. Und das ging schon auch an die Substanz. Mhm. Und wenn man das 3 Jahre sehr intensiv gemacht hat, dann stellt sich dann schon mal auch die Frage, will ich das mein ganzes Leben machen, will ich das weitermachen? War nicht unattraktiv, das will ich nicht sagen. Man hatte ja einen sicheren Arbeitsplatz, ich war angestellt am öffentlichen Dienst und so weiter. Also das hatte so eine gewisse bürgerliche Existenzgrundlage, das war auch in Ordnung. Aber ich war 26,5 Jahre alt und da ist es ja auch noch durchaus so, wenn man sich solche Fragen stellt, solche existenziellen Fragen, da traut man sich ja dann auch etwas mehr, obwohl mein Auftrittskalender jetzt nicht sehr prall gefüllt war. Aber wir hatten ein paar Auftritte, aber ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr ein Programm geschrieben und bin dann erstmal in die Clubs gegangen, alleine, weil ich mir ja gar keine Band leisten konnte. Und da habe ich dann angefangen, mir die ersten Spuren zu verdienen.
Also längst nicht nur Musiker, längst nicht nur Tausend und eine Nacht, sondern ja.
Tausend und eine Nacht.
Wo komme ich jetzt hin? Er ist einfach viele.
Ja, das stimmt.
War das nicht wieder toll? Ich bin viele?
Es war eine sensationelle
Überleitung. Es ist ein schöner Titel. Man sollte vielleicht mal ein Lied draus machen bei Gelegenheit.
Ich bin ein Staubkorn der Evolution, Krone der Schöpfung und Mutters Sohn. Mal Egomane, zur Not Altruist, ein Einzelkämpfer oder Populist. Ich handle weltoffen oder gnadenlos stur, verpeste die Umwelt, bewahr die Natur. Ich rette Leben und schieß auf Befehl von Engeln und Teufeln zugleich beseelt. Denn ich bin viele, ein Multitalent, das permanent an beiden Enden brennt. Im Kern gespalten ist meine Essenz, und für den Garten Eden hier habe ich nur eine geliehene Lizenz. Ich hasse und liebe fast immer zugleich, kämpf für die Armen und bin gierig reich. Sehn mich nach Ruhe, kultiviere den Stress, will allem entfliehen und halt doch daran fest. Denn ich bin viele, ein Multitalent, das permanent an beiden Enden brennt. Im Kern gespalten ist meine Essenz, und für den Garten Eden hier habe ich nur eine geliehene Lizenz. Nackt und naiv kam ich auf die Welt, unschuldig geboren und als Täter gestellt. Ich hab das Beste und das Böseste im Sinn. Was war da nur in der Ursuppe drin? Was war da nur in der Ursuppe drin? Sende Signale ins tiefe All und such nach Verwandten verteilt durch den Knall. Ein außerirdischer Einstein wär fein mit magischer Formel fürs menschliche Sein. Denn ich bin viele, ein Multitalent, das permanent an beiden Enden brennt. Im Kern gespalten ist meine Essenz, und für den Garten Eden hier
hab ich nur ne geliehene Lizenz.
Denn ich bin viele, ein Multitalent, das permanent an beiden Enden brennt. Im Kern gespalten ist meine Essenz, und für den Garten Eden hier hab ich nur ne geliehene Lizenz. Ohne geliehene Lizenz.
Eins zu eins. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Klaus Lage. Und es hat Zoom gemacht.
Das war also jetzt gerade der nächste große Hit von Klaus Lage. Ich bin viele aus der aktuellen CD Die blaue Stunde. Und natürlich ist er Zoom gemacht. Die tausendmal berührt. Sie sprechen selber, glaube ich, vom Fluch und Segen Ihres größten Hits.
Ja, weil ich denke mal, einen größeren Erfolg wie tausendmal berührt, weil es ist ja inzwischen Evergreen, werde ich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Also es würde mich sehr wundern. Aber ja, es hat natürlich immer, auch jetzt hier in der Anmoderation, und es hat Zoom gemacht, das ist natürlich dann auch ein Erkennungszeichen auf eine Art. Das ist das Schöne, dass man das damit identifizieren kann. Führt aber im Gegenteil dann manchmal dazu, dass man darauf reduziert wird. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man dann so Lieder macht wie ich, ich bin viele, weil ja alles in einem drin steckt. Und man will natürlich nicht nur als auf ein Lied reduziert werden. Zum Glück hat man eben noch ein paar mehr erfolgreiche Lieder gehabt und dann ist das dann etwas einfacher. Aber natürlich die meisten Leute, wenn man sagt, Klaus Lage, nie gehört, tausendmal berührt, ja, kenne ich.
Zoom gemacht.
So, ja. Und das ist eben... Ja, und das ist dann eben immer dann die Kehrseite der Medaille, wenn man eben halt nur darüber redet. Oder wie war das? Kennst du Götz-George persönlich?
Ich wollte mal fragen. Ja. aber Sie spielen es ja auch noch, ne? Also es ist nicht
natürlich
so, dass
ich
das sagen...
Das, das habe ich mal eine Tournee mal gemacht, wo ich tausendmal nicht gespielt habe. Das hat auch funktioniert, aber das war auch so ein Duo-Programm, mehr so ein Kleinkunstprogramm. Aber die Leute kamen dann danach oder manche Zuschauer sagen, ach schade, dass das nicht gespielt hat. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das den Leuten vorzuenthalten. Das ist dann auch fast wieder arrogant, finde ich. Also es muss nicht sein. Das machen wir. Wir spielen es, wie wir aus der Nummer rauskommen, ist immer, wir spielen es eigentlich immer in anderen Versionen.
Mhm. Ja, klar. Irgendwann mal.
Aber das Lied bleibt da gleich und die Leute können immer mitsingen und es ist immer ein schönes Erlebnis.
Und da gab es ja noch mehr, viel mehr, eben haben wir schon gehört, in den 80ern. Da waren Sie ganz oben in den Charts, Riesenhallen, Filmmusiken gemacht. Hat es da mal so einen Augenblick gegeben, wo Sie gesagt haben, ah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich Rockstar.
Naja, so vielleicht nicht. Aber ich glaube, dass wenn man einige Jahre permanent Erfolg hat und hofiert wird, und die Plattenfirmen sind ja da auch sehr gut drin, einem alles auf dann, wenn es gut funktioniert, einem alles von den Augen abzulesen, dann führt das, glaube ich, auch schon mal dazu, dass man so ein Blödmann wird, auch mal eine Zeit lang. Also das war ich bestimmt auch.
Also Blödmann-Habitus ist so ein Zitat von Ihnen.
Ja, von mir aus. Oder dass man so arrogant wirkt über Gebühr. Oder denkt, habe ich nicht nötig, muss ich nicht. Das relativiert sich dann aber relativ schnell. Immer spätestens, wenn ich nach Hause gekommen bin. Weil
dann, da waren Sie mit Ihrer Frau schon zusammen,
ja,
Tochter war auch schon auf der Welt.
Genau.
Und hat geholfen wahrscheinlich zu ihr.
Auf jeden Fall, da wird man immer ganz schnell geerdet, weil da sagt keiner, oh Schatz, ich bringe jetzt für dich den Mülleimer raus, geh noch schnell einkaufen und mach alles fertig. Ne? Sondern da wird man eingereiht und muss einfach mit das normale Leben gestalten. Das ist, finde ich, auch richtig und auch gut. Und da wird man dann geerdet. Und im Laufe der Zeit relativiert sich ja dann auch Erfolg. Also finde ich, natürlich möchte man, wenn man Lieder schreibt, möchte man, dass das den Leuten gefällt. Aber es soll auch nicht gefällig sein, dass man einfach den Leuten nach dem Mund schreibt, sage ich mal. Sondern ich schreibe meine Lieder so, die müssen erstmal mir gefallen. Wenn sie mir nicht gefallen, dann haben sie auch wenig Chancen, finde ich, den Leuten zu gefallen, weil es dann einfach auch nicht authentisch ist und nicht mehr passt zu mir.
Sie sind ja überhaupt so... Ja, eigentlich Rockstar ungeeignet. Total skandallos. Ja. Haben Sie jemals ein Hotelzimmer wenigstens verwüstet?
Nein, ich weiß, ich war auch nie heroinsüchtig, ich habe keinen Koks genommen. Hm. Also es ist irgendwie ganz schrecklich, ich bin ziemlich langweilig. Ich habe ab und zu mal ein Bier nach dem Auftritt getrunken.
Aber geht es, ganz seriös gefragt, geht es überhaupt wirklich Zehntausende auf der Bühne zu begeistern? Und gleichzeitig der ganz normale, nette Kerl von dem anzubleiben?
Naja, das geht natürlich nicht immer. Das ist natürlich auch immer so ein Credo, der ehrlich schwitzende Kumpel von nebenan. Das ist man natürlich auch nicht immer. Man muss sich auch abgrenzen und auch dann einfach sagen, nee, kann ich nicht, mache ich nicht, habe ich keine Zeit. Aber grundsätzlich lebt man ja auch von und mit den Leuten. Und ich finde, man muss die Leute dann auch irgendwie so behandeln, wie man irgendwie ganz normal, wenn du in den Bäckerladen reingehst, sagst du auch guten Tag. Hm. Und, so, ja. Das gehört eben einfach dazu, finde ich. Und dann, wenn man abhebt, manchmal wird es zu viel. Ne? Also ich gehe ja auch immer nach den Konzerten und unterschreibe noch die Eintrittskarten oder Autogrammkarten oder CDs oder was auch immer. Aber irgendwann, dann, wenn das 150. Selfie kommt, dann muss man auch mal sagen, hallo, ich möchte jetzt auch mal
ins Bett.
Ja, einfach jetzt ist mal gut. Irgendwann, ne?
Es hat auch Schauspielausflüge gegeben, tatsächlich damals. Kennen Sie eigentlich den Götz-George? Kannten Sie den persönlich?
Ja, natürlich haben wir uns kennengelernt. Er hat mich auch ein bisschen gecoacht. Ich habe mal so eine Running-Gag-Nummer in dem zweiten Film da mal gemacht. Aber ich habe auch mal in einem ZDF-Fernsehspiel mitgemacht. Aber mich als Schauspieler zu bezeichnen, finde ich ein bisschen hochgehangen. Ich habe ein Musical gespielt. Da muss man ein paar schauspielerische Fähigkeiten haben, ja. Aber das muss man als Sänger auf der Bühne auch. Man stellt ja auch den Song in irgendeiner Form dar. Aber sagen wir mal, so richtig große, schwierige Charakterrollen, da wäre ich dann doch überfordert. Ne?
In den 90ern hat es eine lange Pause gegeben.
Ja, und das ist die Kehrseite des Erfolgs. Mitte der 90er hatte ich einfach, da haben wir noch mal eine ganz große Tournee, haben ein tolles Album. Das haben wir in Amerika produziert, in Los Angeles. Also da haben Michael Landau drauf gespielt. Also es war wirklich, also das, was man sich als Rockmusiker in Deutschland vorstellt, was das Ende der Fahnenstange sein könnte, war da. Und da war eigentlich irgendwie so ein Punkt erreicht. Wir haben eine große Tour gemacht und ich habe gemerkt, das ist jetzt erstmal pausenwürdig, sag ich mal, weil jedes Jahr zwei Touren und alle anderthalb Jahre oder zwei Jahre eine CD, was ja auch immer eine gewisse Zeit braucht, da war ich doch auch ein bisschen abgenudelt und da war ich ein bisschen ausgebrannt. Man würde heute sagen Burnout. Ich
wollte fragen, ob abgenudelt die
Übersetzung wäre. Ja, ich will das ein bisschen so ein bisschen nett umschreiben oder ein bisschen flockiger. Aber das war für mich schon ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt einen Schnitt machen, weil das war quasi 15 Jahre. Mehr oder weniger nicht das Gleiche, aber doch in der Art. Also das und wenn man das vielleicht dann noch drei Jahre macht, dann hätte man einen richtig heftigen Burnout gehabt und man musste da einfach mal raus aus dem Hamsterrad. Und dann habe ich was gemacht, was in der Branche in der Regel tödlich ist. Nämlich habe fünf Jahre oder fast sechs Jahre keine CD veröffentlicht. Und habe nur ab und zu mal Live-Auftritte gemacht und habe dann eben vor allen Dingen mich dann aufs Allerwesentlichste konzentriert.
Und das waren eben dann diese kleinen Geschichten.
Genau, nur mit meinem Pianisten und mit der Stimme. Duo-Tourneen, live zu zweit. Und das war ganz toll, das haben wir drei Jahre gemacht.
Über die Pause haben wir gerade schon gesprochen, die Sie gemacht haben in den 90ern. Ein Resultat an der Pause war, dass Sie Ihr eigenes Plattenlabel gegründet haben, Ende der 90er.
Genau, Ende der 90er, genau, Anfang 2000 habe ich angefangen, mich mal auf die andere Seite des Schreibtisches zu setzen und hatte eigentlich so eine Idee, dass ich Hörbücher machen wollte mit Musik, also eine Lesung mit Musik wollte ich und habe das auch an ein paar Stellen gemacht mit Random House haben wir da damals zusammengearbeitet und ich habe selbst auch was gelesen, Detektivgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Ich habe das Beste fand ich eigentlich, ich habe so eine Weihnachts-CD gemacht, wo ich Kollegen gefragt habe, das war natürlich für mich nicht so schwierig, Wolfgang Niedecken oder Hannes Wader und Heindling und ein paar andere und Achim Reichel, also aus allen, Xavier Nadun, die sollten eine schräge, einer von den Prinzen war, oder mal so eine schräge Weihnachtsgeschichte lesen und dazwischen haben wir ein bisschen Musik gemacht und ich habe natürlich auch eine gemacht oder zwei sogar. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann doch gemerkt, weil das ist natürlich dann auch wieder viel bürokratische und organisatorische Arbeit, was natürlich nötig ist und auch Spaß gemacht hat, aber eben doch nur temporär. Ja. Also irgendwann habe ich dann doch gemerkt, also meine ursächliche Profession ist Singen und da wollte ich dann auch wieder hin.
Auf dem Label ist jetzt natürlich auch die Blaue Stunde erschienen, die neue CD. Warum gibt es die nicht zu kaufen? Also im Laden?
Ja, ich will relativ selbstbestimmt arbeiten. Es gibt's ja im Laden. Wir haben einen Klaus-Lage-Shop.
Gibt's auf Ihrer Webseite, die online zu kaufen.
Ja, aber es gibt ja nur noch zwei Plattenläden. Es gibt ja nur noch Amazon und
den bei mir
und Mediamarkt.
Ja, gut. Aber Sie, also ganz gezielt gehen Sie.
Ja, wir, und bei den Live-Konzerten kann man die Platten kaufen. Und also wir wollen da schon nicht alles mitmachen, was es auf dieser Welt gibt.
Lassen Sie sich dadurch nicht viel entgehen auch? Also wenn bei den großen Plattformen das Ding nicht gibt?
Ja, man muss, ja, ich will selbstbestimmt arbeiten.
Ja, und wenn die es verkaufen, mischen die sich in die Arbeit ein?
Ja, natürlich.
Aha.
Na klar, man muss ja mit denen Vereinbarungen treffen. Und wenn Sie mit solchen großen Leuten zusammenarbeiten, können Sie davon ausgehen, dass die Vereinbarungen nicht in Ihrem Sinne sind, sondern in deren Sinne.
Aber ich hätte gedacht, dass bei nehmen wir eben Amazon, dass das ein reiner Vertriebsweg ist, dass
ja,
die inhaltlich...
Ja, kann man so und so sehen. Ich finde den Laden als solchen sowieso nicht so gut.
Ist eine andere Frage.
Ja. Und da machen wir das eben so. Und das finde ich für mich die bessere Lösung.
Also bei den Konzerten und bei Ihnen online gibt es. Sie waren aber insgesamt immer schon kritisch der Industrie gegenüber. Ich glaube, Sie sind der einzig lebende Musiker, der seine Fans mal aufgerufen hat, eine Platte von ihm nicht zu kaufen.
Ja, da war ich noch sehr unerfahren und naiv. Hatte ich gerade bei meiner neuen Plattenfirma meine neue Platte und dann war eben da der Hit drauf und dann hatte die alte Plattenfirma, die sich dann nicht mehr um nichts mehr gekümmert hatte, eigentlich die ganzen Jahre zuvor, sich nie gemeldet. Aber genau dann, in der Zwischenzeit von der Single und der LP, haben die dann meine alte Platte, die natürlich ganz anders geklungen hat und auch eine ganz andere Intention hatte, wieder veröffentlicht und haben sich da aufs Trittbrett geschwungen, dass das nachher so ganz normales Plattengeschäft ist, habe ich erst später erfahren.
Aber jedenfalls sind Sie hingegangen und haben gesagt, kauft es
nicht. Ja, da haben wir gesagt, oh, das finde ich blöd, kauft doch lieber das Neue, das ist doch viel besser als das alte Zeugs von früher.
Auf der neuen jetzt, auf der Blauen Stunde, ist es wieder eben eine Mischung, wie wir es schon hatten, von ja, Liebesliedern, biografischen, auch zeitkritischen, politischen Liedern. Auch wieder das Thema Arbeitslosigkeit. Das beschäftigt Sie öfter. Das war eine Monopoly schon.
Ja.
Und jetzt hier auch ein Song.
Ja, da ist ein Lied auch drauf, Ich bin stark, genau, das war eine Initiative von einem Jobcenter in Mannheim. Die haben zum Thema Altersarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit haben die eine Veranstaltung gemacht, wo verschiedene Künstler auch mit waren. Ich glaube, der Kollege Kunze war da und Purple Schulz und Julia Neigel und ein paar andere noch. Und die haben zu dem Thema einfach einen Song, sollte jeder schreiben. Mhm. Und das war mein Beitrag dazu. Den haben wir damals sehr rockig aufgenommen und um im Bild dieser Produktion zu bleiben, haben wir den eben neu aufgenommen und eben halt etwas unplugter, wie man so schön neudeutsch sagt, aufgenommen.
Sie machen viel Benefiz-Geschichten. Ich glaube, für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, für die haben Sie auch mal ein Lied gemacht, ne?
Ja, für die habe ich auch ein Lied gemacht. Die sind im 2015 150 Jahre alt geworden. Ich war da im Jahr davor Botschafter für die und ich finde das gut, weil die sich allein durch Spenden finanzieren und nicht irgendwo politisch an irgendeinem Tropf hängen und dadurch eben halt auch selbstbestimmt arbeiten können. Und eben jeder ist darauf angewiesen, wenn du die überwachen, das gesamte deutsche Seegebiet von Borkum bis nach Zinnowitz, bis an die polnische Grenze, Nord- und Ostsee. Und egal, ob du mit der Luftmatratze abtreibst oder auf einem riesen Containerschiff in Not gerät, die sind da und die fahren raus bei jedem Wetter. Ich habe die kennengelernt und die haben mich beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
So, jetzt hatten wir schon das eine Stück, Ich bin stark, das andere haben wir gehört. Es ist wahrscheinlich furchtbar, die eigene Musik erklären zu müssen, aber was sollte man zum Affenzirkus wissen, bevor man es hört?
Ja, wenn man so viel über alles Mögliche geredet hat und wenn man viel erlebt hat oder an einem Tag, der voll mit Terminen ist, dann ist es natürlich schön, wenn man dann abends auch mal den ganzen Tag vorbeiziehen lässt und ja, oder das nicht nur auf den Tag bezieht, sondern auf die letzten und dann eben auch feststellt, so jetzt ist mal gut, wir machen mal jetzt das Licht aus und lassen den Affenzirkus Affenzirkus sein.
Klaus Lage feiert seinen 75. Geburtstag, deswegen noch einmal ein Gespräch mit ihm aus dem Jahr 2017. Da hatte er gerade sein neuestes Album rausgebracht, damals Blaue Stunde hieß es. Und dieser Song kommt aus diesem Album, Affenzirkus.
Man guckt auf den Mond, ob sich das alles lohnt, wenn wieder mal der schönste Plan misslingt. Auf einmal wie von fern, von einem anderen Stern, ein Lied ganz leise durch die Nacht erklingt. Im Affenzirkus gehen die Lichter aus, die große Welt wird klein wie nie. Den letzten Reimen gehen die Dichter aus und alles wird zur Parodie. Die Zeit vergeht im Flug, im Auto und im Zug, und manchmal ist's beim Frühstück schon zu spät. Der Mensch kriegt nie genug, plagt sich mit Lug und Trug, und manchmal weiß er nicht, wie's weitergeht. Im Affenzirkus gehen die Lichter aus, ein jeder Affe zählt sein Geld. Der Nebel tauscht alle Gesichter aus und legt sich auf den Lauf der Welt. Denk an die Zeit zurück, wo du als Kind im Glück und such dir einen Stern am Firmament. Vielleicht schenkt dein Geschick vom Himmel dir ein Stück, denn jeder träumt von einem Happy End. Im Affenzirkus gehen die Lichter aus, die große Welt wird klein wie nie. Den letzten Reimen gehen die Dichter aus und alles wird zur Parodie. Im Affenzirkus gehen die Lichter aus, ein jeder Affe zählt sein Geld. Der Nebel tauscht alle Gesichter aus und legt sich auf den Lauf der Welt. Komm, mach für heute, mach alle Lichter aus, wir pfeifen auf den Lauf der Welt.
Das ist dann so die blaue Stunde, ne?
Genau.
Klaus Lage, unser Gast in 1:1 der Talk heute. Während das Musikstück lief, haben Sie angefangen zu erzählen. Das ist übrigens der
Jürgen Kessler, der hat den Text geschrieben und auch die Musik geschrieben.
Und Jürgen Kessler ist Leiter des Deutschen
Kabarettarchivs in Mainz.
Mhm. Und hat auch ganz viel mit Hans de Hüsch zum Beispiel zusammen.
Früher ja. Und der hat mir mal vor 6 Jahren hat er mir dieses Lied geschickt, aber in einer sehr kabarettistischen Version. Und ich war damals mit einer Rockmusikproduktion beschäftigt und das hat überhaupt nicht da reingepasst. Da habe ich es in die Schublade gelegt. Und als ich jetzt gedacht habe, so jetzt mache ich mal mehr so ein akustisches Album, wo auch mal eine Trompete drin vorkommt als Soloinstrument oder so ein Bar-Piano, und Besen am Schlagzeug oder an der Perkussion. Da ist mir das wieder so eingefallen, habe ich es angehört, dann habe ich es meinem Pianisten gegeben, der hat das so ein bisschen entkabarettisiert, sag ich mal, und hat das ein bisschen flockiger, ein bisschen smoother gemacht. Und ja, und dadurch ist das so eine ganz entspannte Version geworden und ist das letzte Stück auf dem Album und auch, das ist jetzt bei den Live-Auftritten auch unser letztes Lied, weil das, ja, danach kann wenig kommen.
Sie haben ganz oft auch Musik von anderen oder mit anderen zusammen gemacht, was ich auch gar nicht wusste, auch die Tausend und eine Nacht, den haben Sie auch nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Dieter Dehm.
Ja, das ist sein Credo.
Ja, ja.
Ja, wir waren in den 80er Jahren ein sehr erfolgreiches Team, wir haben uns ganz gut ergänzt, aber als er dann Politik schwerpunktmäßig sich auf die Fahnen geschrieben hat, hat sich das so auseinandergelebt und ja, wir haben jetzt schon seit mehr als 15 Jahren nichts mehr zu tun miteinander.
Aber Sie sind ja auch ein politischer Mensch.
Ja, ich bin auch ein politischer Mensch und ich finde das ja auch nicht alles schlecht, aber trotzdem gerade so eine kreative Zusammenarbeit, die lebt ja auch vom Miteinander geben und nehmen und auch mit dem Miteinander auskommen. Und das hat sich dann einfach irgendwie überlebt. Also wir haben eine sehr fruchtbare, aber dann doch eher eine geschäftsmäßige Beziehung gehabt. Also es war jetzt nicht, also dass wir jetzt die dicksten Freunde waren, was auch gar nicht nötig sein muss, ist ja bei einer Fußballmannschaft auch so. Und da war es halt auch so. Das hat sich dann irgendwann erledigt. Also ich möchte es nicht missen. Wir haben eine wunderbare und vor allen Dingen sehr erfolgreiche Zeit gehabt und es hat gut funktioniert, aber dann ist auch irgendwann vorbei.
Wie schafft man es aber als politischer Mensch und ja auch Liedermacher, weil das ist ja auch eine Facette, was Ihnen immer gut gelungen ist, den erhobenen Zeigefinger zu vermeiden?
Naja, ich glaube, man kann ja nur seine eigene Sicht der Dinge darstellen und nicht jemand sagen, hör mal, mach das so, tu mal dies oder tu mal das. Und das war unter anderem auch immer ein Konfliktpunkt in unserer damaligen Beziehung. Der hatte immer eine gewisse Vorstellung, was man machen sollte und was. Und irgendwann sage ich, nee, ich mach das aber so. Und dann verschärft sich dann der Konflikt, dann lässt man es eben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Leuten die eigene Entscheidung lassen muss und nicht ihnen sagt, hör mal, du musst das aber so machen, sonst ist falsch. Das kriegen die Leute in der Regel schon selber raus.
Jetzt sind Sie unterwegs. Ja. Es ist schon ein ganz schönes Programm. Ich meine, schon Stress. Ja. Was fehlt Ihnen unterwegs am meisten?
Ach, also ich hatte in Düsseldorf, da hat mir der Veranstalter ein wunderbares Zimmer. Also in der Innenstadt von Düsseldorf. Da hatte ich mir gedacht, ach, wäre schön, wenn meine Frau auch heute dabei gewesen wäre. Das hätte man alleine gar nicht so schön nutzen können. Das hätte ich gut gefunden, wenn die da gewesen wäre. Aber
die könnte ja auch mitreisen.
Ja, sie nehmen ja ihre Frau nicht mit auf Arbeit, oder?
Nee, aber ich bin auch nicht 3 Wochen am Stück weg.
Ja, gut, okay. Sie wird ja auch durchaus bei dem einen oder anderen Auftritt dabei sein. So ist es nicht. Mal so punktuell reinstoßen. Aber wir sind ja auch eine geschlossene Gesellschaft auf eine Art.
Fehlt Ihnen denn, wenn Sie unterwegs sind, fehlt Ihnen klassische Musik?
Ja, also wir haben heute zum Beispiel auf der Fahrt hierher haben wir klassische Musik gehört. Mhm. Also mein Tourleiter und ich, wir fahren ja eine Menge Kilometer auf so einer Tour. Also wir haben jetzt die ersten 1000 hinter uns und da hören wir dann, wenn wir Musik hören, zur Entspannung sehr gerne klassische Musik auch.
Aha, was hören Sie sonst?
Ich höre auch gerne Jazz, aber ich bin natürlich auch ein Rock- und Pop-Musikhörer. Also ich bin nicht auf dem letzten Stand der Charts, das muss ich gestehen. Aber ich höre sehr gerne ausgeschlafene Pop- und Rockmusik. Also nicht, das muss jetzt nicht immer der neueste Single-Hit sein.
Sie haben ja auch mal gesagt, in Bayern haben Sie immer ein dickes Brett zu bohren. In Franken dagegen funktioniert schon mal besser. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, ich habe eine lange Geschichte auch vom Nürnberger Badentreffen. Ich glaube, ich bin der Künstler, der am meisten und am oftesten, sagt man oftesten,
ja, ja,
am kann man heute mal sagen, ja, am häufigsten da aufgetreten ist. Also das hat eine lange Geschichte, seit der, da war ich das erste Mal 79 und das hat sich so lange da entwickelt. Und wir waren relativ wenig, also auch in München. Ich habe mal in den 80ern, glaube ich, mal im Zirkus Krone gespielt und dann haben wir regelmäßig in der Alabama gespielt. Mhm. Und wenn ich immer so nett eingeladen werde zum Interview, da könnte da sich daran langsam was
ändern. Also morgen Abend schauen wir, wie es wird. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. So habe ich Klaus Lage verabschiedet, der 2017 gerade mit seinem Album Blaue Stunde auf Tour war. Dieses Gespräch haben wir wiederholt, weil Klaus Lage 75. Geburtstag feiert. Ein kleines Geschenk von Bayern 2.